davon.
Du läufst auf jeden Fall.
Wieder.
Das ist doch schon mal gut.
Ah, na gut. Hallo und herzlich willkommen bei Enigma.
Wow, es hat geklappt.
Wer ein treuer Zuhörer ist, der wird feststellen, wenn es klappt,
dann sind wir nicht remote. Selbst das war jetzt gerade synchron.
Schön, ne?
Ja.
Mir gegenüber sitzt Chrissy.
Mir gegenüber sitzt Cory. Hast du die letzte Folge gehört?
Noch nicht.
Okay, alles klar.
Warum?
Ich hatte mich schon gewundert, warum du mich nicht ansprichst.
Oh Gott, was ist schiefgelaufen?
Nicht schiefgelaufen. Aber ich habe ja Schneidemacht, ne?
Oh Gott, jetzt muss ich... Warte, können wir nochmal eine kurze Pause machen? Ich muss den Podcast mal kurz hören.
Nee, ist schon okay.
Please enlighten me. Das halte ich jetzt nicht aus.
Und so sät man Zweifel, liebe Leute.
Genau.
Nix, es ist nix gewesen.
Okay. Ich hasse dich. 100 Folgen und dann das.
Ne, 101.
Mhm. Jetzt 102.
Jetzt 102,
vielleicht.
Aber... Nee, aber es ist ja Spooky Season. Terror. Erinnerliche ich gerade.
Okay.
Und übe es an dir aus.
Ja, in der Tat.
Denn ich denke, die spannendsten Gruselfilme sind die, wo nichts gesagt wird, nichts gezeigt wird, sondern einfach nur eine Spannung aufgebaut wird.
Deswegen finde ich 7 übrigens so schrecklich.
Ja, glaube ich.
Also, dass der FSK 12 ist, kann ich einfach nicht nachvollziehen.
Ja, genau, der ist FSK 12, das wusste ich gar nicht.
Warte, das googeln wir mal eben schnell.
Guck mal, können wir googeln. Le Google.
Der ist doch 16.
Okay, 16.
Okay. Also, selbst 16 finde ich hart. Eigentlich müsste das 18 sein.
Ja, weil der halt auch so realistisch ist. Hannibal? Nee, nicht Hannibal. Schweigen der Lämmer ist das auch der...
Wir sind übrigens der Postkasten.
Wir sind ein Postkasten für alles Wissen, was wir haben.
Oder auch nicht.
Sendet uns eure Mitteilungen.
Wir sind der Podcast, der sich gerne mit urbanen Legenden, True Crime, Geschichte auseinandersetzt. Wir sind der Geschichtspodcast, der unter anderem auch einen Fokus auf urbane Legenden und True Crime legt. Ja. Der schweigende Lämmer war es, ne? Der ist auch FSK 16.
Oh, krass.
Ja, das ist oft, weil es nach der Blutmenge geht.
Ach ja, stimmt, genau.
Deswegen sind oft diese Saw-Filme, die ich übrigens weit weniger schlimm finde, nachdem, also der erste ist auch fürchterlich.
Ja.
Der zweite, also den finde ich auch noch schlimm, danach ist es ja mal eigentlich nur noch Slasher. Mhm. Den finde ich psychisch nicht so doll. Die drücken da nicht mehr so.
Das ist interessant. Ich habe keinen von den Saw-Filmen gesehen. Aber ich habe lange Zeit tatsächlich gedacht, dass Saw ein pauschalen Slasher ist. Weil ich an die Säge gedacht habe, weil ich dachte, das sei nicht gesehen, aber es geht ja um das Sehen, das Beobachten, meine ich, ne? Habe ich lange Zeit gedacht, dass da halt jemand mit einer Säge rumrennt, so Texas Chainsaw Massacre mäßig. Und dann war ich überrascht, dass das tatsächlich gar nicht, auf jeden Fall erstmal nicht intendiert ist, als jemand rennt rum und zack, die Leute.
Wobei das eigentlich eine gute Doppeldeutigkeit gewesen wäre.
Ja, das schon, das stimmt, aber es geht ja um den psychologischen Terror da auch.
Ja, absolut. Und wie weit du gehst in Bezug auch auf persönliche Schmerzen. Also wie sehr du das Wohl anderer über dein eigenes Leid im Prinzip eigentlich erstellst.
Ja, genau.
Jetzt kriege ich aber auch gar keine gute Überleitung zum Thema hin. Aber gut, vielleicht kannst du das Thema ja erraten.
Vielleicht kannst du... 102 Folgen, liebe Leute. 102.
Ja, du warte doch mal ab, was ich hier vorbereitet habe.
Vielleicht kannst du das Thema erraten.
Ich glaube schon, dass du auf das Thema kommst, wenn
Glaubst
ich dir jetzt...
Glaubst du jedes Mal?
Ja, doch, aber warte. Ich habe Schlagworte.
Weißt du, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Und das Ganze jetzt auf dich angewendet.
Ja, für 100.
Fool me 102 times.
Obwohl, es ist dann nicht eigentlich 101, weil das erste Mal geht ja auf deine Kappe.
Ja, stimmt. Dann wäre es vielleicht auch jetzt, im Moment ist es noch 100, weil das 101 time ist ja jetzt erst.
Ja, und du hast es ja auch nicht nie erraten. Manchmal wusstest du es ja schon. Hattest du so eine Intuition?
Ich würde total gerne, hätte ich jemanden, der so investiert ist in diese Thematik, der jetzt alle Folgen nochmal nächst den Anfang sich anhört.
Also ich bin
und einmal
nicht
statistisch zählt, wie oft ich das wirklich errate oder wie oft ich sage,
Das wäre schön eigentlich,
das wäre interessant zu wissen. Aber so ein Fanlore gibt es bei uns noch nicht.
Das vermutest du.
Ja, das vermute ich.
So, ich würde das aber auch stark vermuten.
Ja.
Stelle dir den Sommer 1947 vor.
2 Jahre nach dem Kriegsende.
Wir sind im Bundesstaat New Mexico.
Roswell?
In der Nähe der Stadt Roswell.
Area 51? Vielleicht?
Ja. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Also ist Teil dieses sehr langen Kataloges. Wir starten allerdings tatsächlich mit dem UFO-Absturz.
Angeblichen?
Dem angeblichen.
Okay.
So, genau. Also die Roswell-Legende, um die soll es hier jetzt erstmal gehen.
Hast du Roswell geguckt kürzlich?
Das alte oder das neue?
Egal, eins von beiden.
Also ich habe das alte in Teenager-Zeiten geguckt.
Okay, aber nicht das neue.
Und ich habe das neue mit der ersten Folge angefangen, mit dem... Jetzt bin ich ja eher mit dieser alten Geschichte groß geworden, dieser Teenager-Kleditsche. Da kann ich eigentlich mich mehr mit identifizieren, als dieses, wir haben es alles in die Ende, Mitte 20, Anfang 30 gepusht.
Aha, okay. Nee, mich hat jetzt nur interessiert, woher die Inspiration kam. Weil häufig kommt sie ja aus Serien.
Das stimmt, aber es liegt eher daran, weil wir ja in der Spooky Season sind.
Okay.
Und wir haben ja schon über Werwölfe geredet und über Vampire.
Mhm.
Wir haben auch schon über Hexen geredet.
Mhm.
Aber das Thema Aliens haben wir so ein bisschen außen vor gelassen.
Das Einzige aus der ganzen Gruppe, was tatsächlich statistisch am realistischsten ist.
Du das Thema ja so spannend findest.
Mit Aliens. Ich freue mich.
Ja, total, ne?
Okay, wie spät ist das? Ich muss dann auch los.
Gut, so. Also, bist du auf Sommer 47 eingestellt?
Ja, stimmt, klar. Natürlich.
Du musst dir das jetzt so vorstellen, 24. Juni 47 und viele Medienberichte schreiben über unbekannte Flugobjekte.
Was ja an sich noch nichts mit Aliens zu tun hat, ne?
Das ist richtig. Ne, das ist, also ich finde doch eigentlich immer ganz spannend, die Bezeichnung UFO ist ja eigentlich sehr allgemein.
Genau. Wenn du nicht weißt, was da oben ist, was da fliegt, dann ist es ein UFO in dem Moment für dich.
Ja.
Du musst noch nichts irgendwas mit Aliens zu tun haben. Aber wir verbinden das so stark mit Aliens aufgrund der Tatsache, dass die meisten Flugobjekte ja bekannt sind.
Ja, genau. So, aber auch sowas wie eine Drohne, wo man das erstmal ja rausfinden muss.
Genau.
Ne, das ist ja erstmal ein unbekanntes Flugobjekt.
Deswegen stört mich das auch immer, wenn die in Amerika von Illegal Aliens sprechen.
Illegal Aliens?
Ja, von Leuten, die... halt undokumentiert in Amerika leben.
Ah, okay.
Die nennen die Illegal Aliens, weil die halt nicht ansässig sind. Und das hört sich für mich immer, weil Alien halt für mich außerirdisch genau ist. Und das, wenn die dann halt, weil das macht, dieser Begriff macht halt was mit einem.
Ja.
Und ich finde, der ist halt auch schon, ne? Man muss wissen, was für Worte man verwendet. Also das ist halt auch.
Ja, wobei das ja eigentlich ganz spannend ist, weil dieses Wort Alien, das ist ja im Prinzip ja auch eigentlich nur eine adjektivische Beschreibung dessen, dass man sich irgendwo fremd fühlt.
Genau.
Also ich war total irritiert, als ich das dann in meinem Englischstudium irgendwann mal in so einem Text gelesen habe, he felt alien. Und ich da so, hä? Mhm. Weil in meinem Kopf assoziiere ich das natürlich mit den Männchen.
Genau, mit den Außerirdischen.
So.
Genau.
Aber das Wort... kommt da ja auch her, natürlich, weil es halt fremdartig ja bedeutet.
Genau, und das ist dann fremder im Endeffekt dann. Und auch das, genauso wie UFO, hat eigentlich keine andere Bedeutung, als das ist etwas, was man nicht kennt und was nicht unbedingt da hingehört.
So.
Aber die Begriffsform, die ist so geprägt dann wahrscheinlich von den 47 Events, dass wir ganz klar ein Bild direkt im Kopf haben, wenn wir das hören.
Absolut.
Ja.
Genau. Und was ich faszinierend finde, ist, dass sich das ja auch so hält.
Ja, absolut.
Also seit Generationen. Selbst wenn wir jetzt unsere Schüler fragen würden, was stellst du dir denn unter Alien und UFO vor, dann sage ich dir, kleine Marsmännchen und eine fliegende Untertasse.
Fliegende Untertasse, das ist ja auch witzig, ne?
Da kommen.
Diese Form überhaupt, dieser Kreis und dann dieser Dome.
Was übrigens der Pilot Kenneth Arnold begründet hat, weil der auch 47, da kommt das ja alles tatsächlich so ein bisschen her, bei so einem privaten Erkundungsflug im Bundesstaat Washington, in der Nähe von Mount Rainier, genau, hat halt so eine Formation von 9 fliegenden Objekten gesehen, die so schnell die so wie hüpfende Untertassen über die Wasseroberfläche gekreist sind, und deswegen hat er tatsächlich diese Wortschöpfung fliegende Untertasse begründet.
Ah, gar nicht da oben irgendwo im Himmel, sondern es war beim See.
Ja.
Oh.
Das ist übrigens ganz häufig so, ne, dass ganz viele dieser UFO-Sichtungen immer in der Nähe von Gewässern sind.
Ja. Reflexion? Optische Täuschung?
Man weiß es nicht so genau. Nun gut. Also man muss auf jeden Fall wissen, dass bevor es zum tatsächlichen Absturz in der Nähe von Roswell kam, es halt diese Medienberichte über unbekannte Flugobjekte gab. Also derjenige, über den ich gleich erzählen werde, der das Ganze gefunden hat, hatte also so ein bisschen Vorwissen, möchte ich sagen. Er hat so ein bisschen was mitgebracht.
Okay.
Genau, denn eigentlich ist es so, der eigentliche Absturz ist am 14. Juni 1947 passiert. Also eigentlich vor den Medienberichten, dass es fliegende Untertassen gibt.
Mhm.
Und danach hat dann der Rancher William McBrazel sich überlegt, ach Mensch, guck mal, ich habe doch da was gefunden. Das könnte doch vielleicht in Verbindung zueinander stehen.
Ah.
Genau. Denn es ist so, dass dieser Rancher Brazel auf seiner Ranch überall verstreut so Trümmer gefunden hat. Ne, so ein bisschen Pappe, mit Folie überzogen, Drähte, also das wird ja später als Wetterballon deklariert.
Mm-hmm.
So, und sowohl in der Nähe seiner Ranch als auch in der Nähe des Ortes Corona.
Ja, muss ich auch. Da ist man auch direkt getriggert.
Ja. Genau, also im Prinzip auf der Ranch und in der Nähe von Corona, das sind so zwei Fundorte eigentlich, wo das, die meisten Trümmerteile gefunden worden sind.
Die mussten sich bestimmt auch was anhören. Corona war.
Ja, garantiert.
Da, oh, diese Sünde. Ja, Entschuldigung.
Meinst du, ob die so gebasht worden sind? Ich meine, viele haben ja auch gedacht, dass sie Corona kriegen, wenn sie das Corona-Bier trinken. Ob die gedacht haben, wenn die Leute in Corona wohnen, dass sie dann auch alle automatisch Corona haben?
Hm? Komm, was ist denn da passiert?
Ja.
Also ja.
Nun gut, zurück nach Roswell, New Mexico. Also wir schreiben jetzt Anfang Juli 1947, also ist ungefähr so 3 Wochen später, nachdem der Rancher über die Medienberichte erfahren hat und auch in der Nähe von Corona auch Gerüchte gehört hat, dass es da unbekannte Flugobjekte gab und auch Trümmerteile, hat er sich gedacht, naja gut, dann informiere ich jetzt mal den Sheriff von Roswell darüber, dass ich hier was auf meiner Ranch gefunden habe. Also zur Verortung, die Ranch liegt ungefähr so 105 Kilometer von Roswell entfernt, was ja in amerikanischen Verhältnissen dicht dran ist. Deswegen wird es auf Roswell eigentlich zugeschrieben.
1,5 Stunden Autofahrt?
Ja, das ist ja für die Amis nix, ne?
Nö, das ist klar, aber...
Ich habe gerade The Summer I Turned Pretty... am Wickel.
Gucken oder lesen?
Gucken. Ein Thema für sich.
Ja.
So, auf jeden Fall erzählte der eine auch so, ja, ich muss hier heute noch da und dahin, dann muss ich nochmal 5 Stunden Auto fahren. Ich denke, 5 Stunden Autofahrt ist für mich eine halbe Weltreise.
5 Stunden Autofahrt mache ich nur 2 Jahre vorher geplant mit genauen Packlisten und...
Mindestens 2 Pausen und einem Lunchpaket.
Richtig. Snackbag muss immer dabei sein.
Absolut. 5 Stunden, klar kriege ich da Hunger.
Die Playlist muss fertig sein.
Mhm.
Also das bedarf der Planung. 5 Stunden.
Ja. Genau, also der Sheriff wurde informiert. Der hat daraufhin dann die Roswell, das Roswell Army Airfield informiert, sodass dann 2 Armeeangehörige gekommen sind und dann die Trümmerteile eingesammelt haben. Also die noch übrig waren. Ein paar hat sich der Rancher auch selber unter den Nagel gerissen.
Wiederverwendung.
Und die wurden dann zwecks Analyse in den Armeestützpunkt Fort Worth nach Texas gebracht.
Ja.
Haben es gar nicht in Area 51 geschafft. Aber das war für die Verschwörungstheoretiker egal.
Von denen man weiß.
So, genau.
Mhm.
Nachdem die also abgeholt haben, habe ich ja gerade gesagt, 7. Juli, ne, einmal zur Timeline, ist am 8. Juli dann in der Lokalzeitung von Roswell, Daily Record, die Schlagzeile erschien, dass halt die Armee eine erbeutete fliegende Untertasse in der Ranch in der Nähe von Roswell halt eingesammelt hat.
Mhm.
Das war also die lokale Berichterstattung dazu. Es hat also keinen nationalen Medienhype darum gegeben, sondern es war nur einmal das. Dann ist es so, dass dem Sheriff noch mitgeteilt wurde, dass ein Ehepaar aus ganz Roswell am 2. Juli ungefähr für eine halbe Minute ein großes, glühendes, fliegendes Objekt am Himmel gesehen hatte, das so über Roswell drüber flog.
Mhm.
Ein Ehepaar. Weil dann diese Berichterstattung kam, haben dann die Leute in Fort Worth nachmittags noch eine Pressekonferenz abgegeben und haben dann halt gesagt, dass es sich halt hier um einen abgestürzten Wetterballon handelt, der einfach aus großer Höhe abgestürzt sei. Woraufhin dann die Roswell Daily Record dann daraufhin wieder am 9. Juli, also wir haben ja wirklich nur ein paar Tage, um die es hier geht, berichtet hat, okay, war doch keine fliegende Untertasse, war hier alles Humbug. Wetterballon gewesen. Jetzt hat Brazel aber natürlich diese, also der Rancher, Medienaufmerksamkeit genutzt, diverse Interviews gegeben. Ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte mir diese Geldgelegenheit auch nicht durch die Finger gleiten lassen.
Sicher nicht.
Genau, und hat dann halt so ein bisschen erzählt, dass er halt in den Trümmern halt so Gummistreifen, Aluminiumfolie, dickes Papier mit so Ösen, Stöcke, Klebeband und dann irgendwie so ein aufgedrucktes, komische Buchstaben da drauf gesehen hätte. Und dann waren da irgendwie noch Metall- und Maschinenteile verbaut. Das konnte er aber irgendwie nicht so richtig deklarieren. Weil er das halt nicht kannte, hat er schon gesagt, also er hätte schon mal ein, zwei Wetterballons auf seinem Ranch-Gelände gefunden und diese hätten nicht so ausgesehen wie das, was er da jetzt gefunden hat.
Technologie entwickelt sich ja auch nicht weiter. Oh. Das wissen wir alle.
Aber im Prinzip hat er gesagt, naja, solange es sich hier nicht um eine Bombe handelt, ist es mir aber am Ende auch egal, was es war.
Oh.
Und dann muss man sagen, ebbte das Medieninteresse auch ab.
Mhm.
Und das ganze Roswell-Thema wurde 30 Jahre später erst wieder richtig.
30 Jahre.
Spannend.
Wow, das hat ja so gar keinen interessiert. Das ist auch nicht schlecht.
Genau, was uns jetzt zu deiner Vermutung des Themas der Area 51 bringt.
Mhm.
Also die Area 51, finde ich die übrigens spannend. Ich habe mir dann so eine Dokumentation angeguckt mit Terra X, kann ich übrigens sehr empfehlen. Das war ganz witzig, weil die da so einen Deutschen, der vor 20 Jahren ausgewandert ist, um die Area 51 zu studieren, interviewt haben.
Okay.
Und es gibt im Prinzip direkt vor der Area 51 eine Siedlung, die nennt sich Rachel.
Mhm.
Da stehen halt nur ein paar Trailer rum und das ist mittlerweile so das UFO-Mekka auch geworden.
Ja.
Und dann denkst du dir auch so, ey, das ist mitten in der Wüste, was machen die Leute da und womit verdienen die ihr Geld? Und es ist halt alles super weit weg. Und du denkst so, okay. So, aber irgendwie ist es trotzdem ganz spannend, dass diese Area 51 ja immer noch so sagenumwoben ist. Und ja eigentlich schon lange bekannt, ohne dass sie bekannt ist.
Ja.
Denn offiziell bestätigt von der US-Regierung wurde die Area 51 erst 2013.
Ja, das hat lange gedauert, das weiß ich noch.
Das ist halt vor 10 Jahren gewesen.
Mhm. Ja, das stimmt, das weiß ich noch.
Und das finde ich halt, also das finde ich echt nicht richtig krass, weil selbst ich in meinen Kleinkindjahren Gefühl von der Area 51 schon gehört habe.
Ja, auf jeden Fall.
So. Und die ist ja auch so geheimnisumwoben.
Mhm.
Tatsächlich wirklich streng geheimes Militärgebiet. Und was der auch erzählt hat, das wiederum fand ich fast ein bisschen gruselig, ist tatsächlich, früher gab es vorneweg noch Schilder, die sind mittlerweile hinter den Zaun gewandert, wo halt draufsteht, auf bei sich Kontakt wird geschossen.
Ja.
So, ohne Fragen zu stellen.
Ja.
So, weil es halt so super, super geheim ist.
Ja, und die wurden wahrscheinlich geklaut, die Schilder irgendwann, ne?
Kann gut sein, aber
die jetzt mittlerweile hinter den Zaun gerutscht sind.
Ja, das kann gut sein. Ich habe einfach gedacht, die haben das so nach hinten gerückt.
Ja, wahrscheinlich, also wenn, es ist sagenumwogen. Es ist halt, die Leute, ne, gehen da hin. Es gab doch dieses eine Mal, auch jetzt vor ein paar Jahren, wo die das stürmen wollten.
Ja, das habe ich hier auch. Das war 2019, direkt vor der Corona-Pandemie.
Genau. Und das ist ja riesen Hype gewesen im Internet.
Genau.
Und da sind halt, wenn die Leute da hingehen, oben Area 51 zu sehen, dann, oh, guck mal, da ist ein Schild. Schnupp.
Aber was ich wirklich witzig finde, dieses Storm Area 51, das hat ja in den sozialen Medien richtig für Hype gesorgt.
Ja,
yeah, ne?
Ist nichts passiert.
Nee, Millionen Leute über Facebook und andere soziale Medien haben gesagt, ja, lass uns das machen. Und dann sind da am Ende 2000 Leute aufgetaucht.
Also 2000 ist schon eine Rutsche.
Ja, ne? Aber nicht, um Area 51 zu stürmen.
Aber nicht die Millionen, die du dann in den Medien hattest.
Ja, noch nicht die du brauchst, um Area 51 zu stürmen.
Nee, das stimmt.
So, und als sie dann alle diese Schilder auch gelesen haben, irgendwie so, ne, wer hier unbetritt das Gelände betritt, der wird erschossen und so, dachten sie sich auch so, okay, bleib wir mal vorne dran.
Eher nicht. Dann haben die da vorne eine kurze Party gefeiert und sind wieder gegangen.
Ja, genau.
Also.
So, aber einmal zur Verortung. Die Area 51 an sich ist ja in Nevada. Naja, also in der Nähe des Groom Lake. Das gehört auch mit in diese Area rein. 51 ist tatsächlich daraus entstanden, nicht weil es insgesamt 51 oder noch mehr geheime Militäroperationsgebiete gibt in den USA, sondern es liegt einfach an der Kartierung von Nevada.
Okay. Das ist tatsächlich das Gebiet 51.
Genau, es ist das Gebiet 51.
In Nevada.
In Nevada und deswegen ist es so.
Nein, ich finde das andere besser.
Area 51 liegt ja auch nur knapp 100 Kilometer von Las Vegas entfernt. Mhm. Und das wiederum finde ich ganz spannend. Es gibt ja auf dem Las Vegas Airport ein Terminal, das nirgendwo deklariert ist, wo halt täglich die Mitarbeiter vom Area 51 nach Las Vegas geflogen werden und zurück.
Ah.
So, weil natürlich das die größte Stadt ist in der Nähe von Area 51. Ja. Also du willst jetzt in diese Wohnwagensiedlung von Rachel gehen, wo halt man ja auch gut leben kann.
So. Ja.
Also Las Vegas ist ja eh absurd, das merkt man ja gar nicht, dass man da in der Wüste ist, weil die das ja so besiedelt haben.
Ja, klar, natürlich. Also es gibt ja bei der Stadtgrenze, es ist so ganz gruselig, wenn du das letzte Haus von den Siedlungen um Las Vegas, also um die Innenstadt von Las Vegas rum, da ist dann direkt Wüste.
Ja.
Und dann guckst du, wenn du dein Haus an der Stelle hast, guckst du einfach nur ins Nichts.
Genau.
Total gruselig, finde ich. Das ist und ey, krass, dass Menschen das geschafft haben, das zu besiedeln.
Ja, da ist ja eine Quelle, es war ja eine Oase früher. Und die haben die quasi ausgenutzt.
Ja.
Und unsere Versorgung ist eigentlich deswegen auch immer noch gewährleistet. Krasse Sache. In Las Vegas. Aber es ist schon krass, wir sind ja da mit dem Bus damals auch rausgefahren Richtung Grand Canyon. Weil das macht man ja mal so als Tagestour. Das ist halt ein Trip von 6 bis 8 Stunden, je nachdem wie der Verkehr ist, bis du da bist, ne?
Ja.
Und dann halt auch wieder zurück. Tagestour. War spannend. Aber war cool, das mal so mitgemacht zu haben. Weil das auch vom Klima nochmal was ganz anderes ist, weil es im Grand Canyon echt kalt war.
Ja, ich weiß. Ich habe da gecampt. Direkt am Grand Canyon.
Das habe ich nicht erwartet, dass das so ein Temperaturabfall ist.
Ich auch nicht. Wir waren auch echt überrascht, weil wir echt gefroren haben nachts.
Ja. Genau, und also um wieder zurück zu Area 51 zu kommen, Groom Lake ist halt ein ausgetrockneter Salzsee, den man mittlerweile eigentlich als Fluglandebahn benutzt. Also
ja.
Ich hatte ja gerade eben schon, das ist halt so super streng geheim, Area 51, weil da halt die ganzen Geheimprojekte entwickelt werden. Also es ist zum Beispiel auch zu der Zeit des Zweiten Weltkrieges gab es Area 51 auch schon. Und da haben die zum Beispiel die ganzen Flugzeuge getestet, die sie gegen Nazi-Deutschland zum Beispiel einsetzen wollten, aber ohne dass halt Nazi-Deutschland das mitkriegt.
Weiß man das alles seitdem, die jetzt offiziell geworden sind, 2013? Oder also ist das alles danach dann gesagt worden, ja, so ist es übrigens gewesen, oder ist es trotzdem noch nicht offiziell bestätigt?
Teilweise.
Okay.
Also das, was ich jetzt hier mitgebracht habe, quasi ist von ganz vielen ehemaligen Mitarbeitern, die aber darüber die Erlaubnis gekriegt haben zu reden, weil das halt Projekte sind, die halt abgeschlossen sind und nicht mehr relevant.
Ja. Die schon das klare Bild zeichnen, da in dem Gebiet werden halt diese Sachen gemacht.
Genau, und man hat es aber auch mitgekriegt. Also zum Beispiel wofür das damals total bekannt war, waren halt, dass die ganz viel diese Atombomben da getestet haben.
Ja.
Ne? Also, dass sie die Atombombe ja entwickelt haben, das war ja super geheim. Das war ja dieses Manhattan-Projekt, da hat ja auch wirklich keiner drüber geredet. Aber diese ganzen Atompilz-Testungen da, im Prinzip war man, wenn man in der Gegend von Area 51 gewohnt hat, daran gewöhnt, dass es viel Lichtflackern am Himmel gab.
Oh, gruselig.
Und Leuchtendes, weil man halt diese Explosion zum Beispiel gesehen hat.
Oh, wie unangenehm.
So. Und die Area 51 selber liegt ja in der Mojave-Wüste, die ja durchaus zwischendurch auch nochmal so Gebirgszüge hat. Und früher war die Area an sich im Prinzip fast kleiner oder weniger abgesperrt. Das heißt, man konnte auf diese Gebirge rauf und von oben quasi ins Gebiet reingucken. Das geht jetzt mittlerweile nicht mehr. Das einzige Gebirge, was quasi noch frei zugänglich ist, das ist irgendwie 40 Kilometer entfernt. Und mit einem Teleskop kannst du natürlich trotzdem immer noch reingucken.
Okay.
Und so, aber nicht mehr so dieses Beobachten, wie halt früher nur noch möglich war, als das Gebiet geheimer war und man gar nicht wusste, was da los ist, ist halt jetzt nicht mehr möglich, weil das Medieninteresse an der Area 51 auch im Zuge dieser Roswell-Verschwörungstheorien irgendwann so groß geworden ist, dass die Leute da alle hoch sind und halt gucken wollten, was denn los war.
Ja, und dann haben die es abgesperrt.
Genau, so. Und auch mit Bewegungssensoren und so, also der eine da aus der Dokumentation hat auch erzählt, der hat auch richtig gemerkt, wie er mit seinem Auto über was rübergefahren ist. Und dann meinte er auch so, ja, das wissen die, dass wir kommen. Und das hat der tatsächlich auch mal ausgebuttelt. Und dann haben die sich das angeguckt, die Leute aus Rachel, weil die wollen ja möglichst viel, aber auf legaler Weise über Area 51 rausfinden.
Ja.
Haben sich das angeguckt, das auseinandergebaut, das wieder alles zusammengebaut, wieder eingebuttelt. Und dann klopfte tatsächlich mal das FBI an und hat dann mal gefragt, also was soll denn das jetzt?
Leute, ihr könnt nicht einfach unsere Sachen auseinander bauen.
Ja, deswegen jetzt chill mal. So, das geht halt nicht. Wir sind halt hier immer noch ein inoffizielles, streng geheimes Militärgebiet.
Wow.
So, genau. Und es gibt zum Beispiel ein Projekt für das Area 51 zu der damaligen Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs recht bekannt war, abgesehen von dieser Atomwaffengeschichte. Das ist halt dieses U2 oder U2-Programm, wo sie halt versucht haben, Flugzeuge zu entwickeln. Und
kommt da der Bandname her?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich weiß es nicht.
Ist nicht das eine Lied von den Vertigo?
Ja.
Ja, sein, ne?
Ja.
Warum sollten die sich sonst U2 nennen? Also, in einem Interview hat Bono mal gesagt, es bedeutet nichts. Es ist ein Buchstabe und eine Zahl.
Das finde ich aber irgendwie auch ganz cool.
Ja, und es hat angeblich, oder laut der Quelle hier, hat ein Freund von denen wohl mehrere Bandnamen vorgeschlagen Und die haben den Bandnamen genommen, den die am wenigsten hassen.
Schön.
Also der Bandname, der am ehesten nutzbar sei. Und dann ein Buchstabe und eine Zahl.
Also U2 ist eigentlich dieses Fliegerprogramm gewesen in den 50er Jahren.
Ja.
Weil sie versucht haben, Aufklärungsflieger entwickeln, die im Kalten Krieg eingesetzt werden sollten, um zum Beispiel aus Deutschland oder der Türkei zu starten und dann unentdeckt über Russland fliegen zu können.
Ja.
Genau, so. Also das ist im Prinzip so das bekannteste Projekt, was man davon kennt. Ein anderes, das ist noch das Mogul. Mhm. Sehr spannende Namen übrigens an der Stelle, weil auch so Projekt, Manhattan-Projekt.
Und ja, so, da war ich auch jetzt gerade, warum Manhattan-Projekt?
Ja, also weil die halt in Manhattan daran gearbeitet haben, aber why?
Ja.
So.
Weil, wenn das dieses Fliegerprogramm für den Kalten Krieg, weißt du, so U2 im Sinne von, ja, deine Mutter.
So, auf jeden Fall gab es auch dieses Projekt Mogul, das auch so eine Top Secret war und wirklich ganz verschwiegen. Und da ging es halt darum, wie habe ich das denn jetzt? Also im Prinzip Wetterballone so zu tarnen, dass sie unentdeckt über die Sowjetunion fliegen können, um dann zum Beispiel Radar aufzunehmen, sodass man vielleicht Fliegerkontakt und so abhören kann. So, und genau, beim Projekt Mogul ist es halt so, dass sie halt ja versucht haben, Wetterballone entsprechend mit verschiedenen Folien auch auszustatten und auch mit so einem Blumenmuster, damit die halt nicht so suspicious aussehen, sondern als normal durchgehen.
Ja.
So. Jetzt möchte ich sagen, dieses Projekt Mogul, das wurde im Frühjahr 1947 gestartet.
Ah.
Und war recht neu an der Stelle, weil war ja erst im Frühjahr gestartet. Und man hat natürlich versucht, verschiedene Testflüge zu machen.
Die eventuell auch auf einer Ranch enden könnten.
Die vielleicht nicht so wenige Kilometer von Area 51 entfernt sind.
Nein.
Das hat bestimmt nichts miteinander zu tun, ne?
Aliens.
Das war's. Ja, also damit wird eigentlich Area 51 deswegen auch am meisten jetzt assoziiert, ne? Also wegen dieses Wetterballon-Absturzes.
Mhm.
Also wenn man jetzt ganz realistisch ist, da muss man halt sagen, das wurde auch später übrigens so bestätigt, dass diese Trümmerteile aus diesem Projekt Mogul stammen und das natürlich nicht vergleichbar war mit irgendwas von vorher, weil vorher gab es ja nichts, womit das vergleichbar war.
Richtig, also so. Technologie wird weiterentwickelt, wie ich sagte.
So. Und diese grünen Buchstaben, die man da halt drauf auf der Folie gefunden hat, das diente halt der Ablenkung, das gehört halt in dieses Blumenmuster mit rein. Ne? Mhm. Die hatten halt die Folie bedrucken lassen bei so einem Hersteller, damit das halt nicht so auffällig ist. So, das ist eigentlich die Begründung dazu, woher jetzt dieser dann eigentlich ja doch Wetterballon kommt. Also ist eigentlich recht unspektakulär, aber...
Das haben die hinterher erklärt.
Ja, ja.
Also es könnte auch sein, dass sie sich das ausgedacht haben.
Viele, viele Jahre später.
Also wer der Verschwörungstheorie folgen möchte, der könnte einfach auch sagen, okay, die hatten Zeit, sich dazu überlegen, wie sie das erklären.
Ja, absolut.
Vielleicht kommst du noch mal dazu, aber was mich die ganze Zeit bei diesem Absturz mit der Ranch irritiert im Endeffekt ist, dass... wenn es aus dem Weltall käme, dann muss das die Hülle ja wirklich besonderes Material haben. Ja, okay, er hat jetzt gesagt, bestimmte Metalle, die er nicht zuordnen kann, aber das muss ja ein großes Objekt gewesen sein, wenn es aus dem Weltall kommt und dann auch gerade den Druck standhalten muss, wenn es in die Atmosphäre eintritt und so. Dass der nicht so wirklich sagt, von wegen, das ist so außerirdisch, in Anführungszeichen außergewöhnlich, das Produkt, was er da gefunden hat, dass deswegen glaube ich eher, würde ich wahrscheinlich eher der Wetterballon-Theorie folgen wollen.
Ja, ich eigentlich auch. Ich finde die eher überzeugend an der Stelle, muss ich sagen. Also auch, weiß ich auch nicht. Also was ich total irritierend finde, und das ist eine Sache, die ich einfach auch nicht wusste, bevor ich das recherchiert habe, war, dass einfach 30 Jahre es keine Sau interessiert hat.
Ja, das kommt dazu.
So, es war 47, es wurde kurz drüber berichtet, aha, UFO, nee, war ein Wetterballon. Ich meine, was sollte der auch anders sagen? Es war ein Geheimprojekt, ne?
Ja.
Ich hätte vielleicht sagen, ja, wir forschen hier daran, damit wir die Sowjetunion abhören können.
Nein.
Hi Leute, übrigens, das ist das. So, und die haben ja diese Fotos veröffentlicht von dem Wetterballon, ne? Das waren natürlich die Teile, die man präsentieren konnte.
Mm.
So, der Rest wurde natürlich geheim gehalten, weil das war ja das, was Top Secret war.
Was die brauchten zum Weiterarbeiten.
Zu dem Zeitpunkt, ne?
Ja.
Und dann die Lokalpresse sagt, ah ja gut, okay, die haben das aufgeklärt und dann ist Ruhe im Karton. So, und dann frage ich mich, habe ich mich gefragt, ich habe das dann auch rausgefunden, warum dann das jetzt auf einmal Ende der 70er Jahre wieder so hochgekocht ist.
Ja.
Und sich ja bis heute hartnäckig hält.
Richtig.
So, und das ist tatsächlich einfach ein Kulturphänomen. Denn 77, Star Wars!
Ah, ja.
Auf einmal waren sie alle hyper auf außerirdisches Leben.
Okay.
So, ne? Krieg der Sterne, alles das kam raus.
Mhm.
Das auf, aber einmal hat man sich halt ganz andere Sachen vorgestellt und auch Leben außerhalb der Erde
war
jetzt ja Fiktion, die visuell unterstützt wurde.
Ja, ja.
Und auf einmal hat man sich ja wieder dran erinnert, oh, es gab doch in Roswell diesen komischen Wetterballon-Absturz.
Ja.
So. Und dann spielte tatsächlich relativ viel Hand in Hand. Also man muss dazu sagen, es gibt ja einmal diese Geschichte, ne, dass diese Popkultur im Prinzip das Ganze beeinflusst hat. Und zusätzlich war es ja grundsätzlich aber auch so, dass es ja ein Forschungsinteresse an außerirdischem Leben gab.
Ja.
Also die Frage hat man sich ja schon immer gestellt, sind wir allein im Universum oder nicht? So. Und dann war es so, der dritte Aspekt dieser Podcast-Folge, dass am 15. August 1977 ja das Wow-Signal aus dem Weltall empfangen wurde.
Ah, das ganz dunkel in meinem Gehirn.
So.
Erzähl.
I'm here to enlighten you.
Ja, bitte.
Genau, also das Wow-Signal ist im Prinzip ein Schmalband-Radiosignal. Ne? Radiowellen kennen wir alle, deswegen funktioniert ja Radio, ne? UKW und so. Jetzt bin ich keine Physikerin, deswegen kann ich das nicht ins Detail erklären.
Das habe ich damals in Physik nicht gescheckt.
So, ich finde das auch, also ich finde auch die Vorstellung jetzt noch, ne? Das sind Radiowellen, die empfängt das der Empfänger des Radios und dann kommt da Stimme und Musik raus.
Ja.
So. Das finde ich richtig, also das finde ich einfach krass.
Das ist auch krass. Das wäre total schön, wenn mir das vielleicht doch mal irgendwann jemand erklärt, aber woran ich gescheitert bin damals, war die Tatsache, dass gesagt wurde, deswegen ja wahrscheinlich auch dieser Empfang von diesem Signal, dass Radiowellen halt einfach unendlich weitergehen.
Genau.
Die hören halt nicht auf.
Ja.
Und mein Problem war, warum kann ich denn dann in Bayern nicht Enjoy hören? Das war mein Problem damals und es wird sicher einen ganz logischen Grund dafür geben oder vielleicht auch einfach, weil die Technologie dafür nicht ausgerichtet ist, aber wenn ich Richtung Süden fahre, hört irgendwann mein Radiosender auf.
Ja.
Wenn ich zu meinen Eltern fahre, empfängt der auch Enjoy nicht mehr und plötzlich höre ich einen dänischen.
Ja.
Aber es ist wahrscheinlich liegt an der Technologie und nicht an der Fähigkeit dieser Wellen.
Nee, es hat ja dann auch irgendwas ne, mit Brandbreite, Breitband, also weiß ich nicht, also auch
Bandbreite.
Zu tun. Bandbreite.
Genau.
Ne? Genau, zu tun und so. Und es ist auch, ne, es ist auch, wir haben ja jetzt hier das Wow-Signal, das habe ich ja gerade, das ist schon ein Schmalspann. Es gibt auch ein Großband und ich denke mir alle so, what?
Ja, das geht völlig über mich hinweg, das Ganze. Also
genau.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde es toll, dass ich es nutzen kann, aber.
Ja, genau, aber das ist auch so, deswegen versuche ich hier das Beste zu erklären, aber wir sind hier nicht vom Fach. Deswegen jeder, der physikalischen Hintergrund hat, darf uns gerne einmal an der Stelle.
Aber geht nicht davon aus, dass wir es verstehen.
Nee, also Physik for Dummies.
Ja, genau.
Also so muss, auf dem Niveau muss es bitte erklärt werden.
Den Doppler-Effekt, den checke ich. Aber warum ich in Bayern kein Enjoy hören kann, das checke ich nicht.
Genau, auf jeden Fall gab es das SETI-Projekt, also Search for Extraterrestrial Intelligence. Genau, was tatsächlich über mehrere Jahrzehnte ging und bis 95 lief. Und im Zuge dessen hat die Ohio State University Radioteleskop Big Ear aufgebaut.
Ja, die Namen, die sind wirklich süß.
Ist es so, ne?
Ehrlich.
Genau, das war das Radioteleskop, was halt ins Weltall gelauscht hat.
Ein großes Ohr.
So, ein großes Ohr. Man muss sich jetzt den Aufbau, ich versuche das jetzt mal plastisch zu machen, aber ich muss auch wirklich sagen, ohne Bilder ist das schwierig. So, und dennoch so. Also, man kennt einen parabolischen Spiegel, ne, die so ausgehöhlt sind. Jetzt sind es keine Spiegel, sondern einfach nur Drahtgeschichten. Denn da hast du eins auf der einen Seite, eins auf der anderen Seite, so ein bisschen so wie ausgehöhlte Hände. Und dazwischen läuft auf zwei Schienen zwei Empfangsmasten, die immer hin und her laufen die ganze Zeit. Und die Signale, die quasi aus dem Universum kommen, und in diese ausgehöhlten Hände halt reinlaufen, aufnehmen.
Mhm.
Und da gibt's jetzt verschiedene Stärken. Man hat erstmal angefangen von der Stärke her, die Ziffern 0 bis 9 zu verwenden und dann das Alphabet hoch.
Ja.
Das heißt, ne, wenn man jetzt also ein Signal hat mit Stärke B, ist das schon relativ hoch, weil wir sind dann ja über 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B so hoch. Jetzt muss man natürlich, um außerirdische Botschaften oder außerirdische Geräusche empfangen zu können, so ein bisschen auch die Geräuschumgebung ausfiltern. Also es ist relativ normal, dass also Radiowellen oder Geräusche von der Erde, so bis 4 gehen ungefähr. Die sind meist zwischen 0 und 4, so die Störgeräusche. Die muss man erstmal ausfiltern, um zu gucken, ob es überhaupt ein richtiges Signal gibt. Jetzt ist es so, jetzt habe ich ja gerade gesagt, 77, ne? Das Big Ear wurde 73 erbaut, also das war relativ am Anfang dieses SETI-Projekts, dass man dieses Signal aufgefangen hat. Übrigens, was ich richtig traurig finde, das Big Ear gibt es nicht mehr.
Oh.
Wurde abgerissen.
Wann?
98.
Oh, das ist aber schon eine Weile her.
Schon eine Weile her und da ist jetzt ein Golfplatz drauf.
Weil es nicht mehr finanziert werden soll?
Ja, weil das Projekt ausgelaufen ist, okay. Genau. Das SETI-Projekt ging von 73 bis 95. Und während dieser ganzen Geschichte war es schon so, dass die Gelder immer knapper wurden und die ganzen Forscher vom Big Ear oft auch nur noch ehrenamtlich da gearbeitet haben. Und es ist auch tatsächlich so, dass die 98 ehrenamtlich alle Daten privat gesammelt haben, weil man die als nicht mehr relevant erachtet hat.
Ja.
Und sich jetzt im Laufe der letzten 20 Jahre die Mühe gemacht haben, das zu digitalisieren.
Okay, dass man da gegebenenfalls irgendwann dran weiterforschen könnte.
Was man auch tatsächlich hat, dazu komme ich gleich.
Ja, okay.
Also hier, ich kann dir sowas erzählen, man hat in einem Frequenzbereich von 1420,4456 MHz bis 1420,9356 MHz gesucht.
Wow, toll.
Super, ne? Und hat zeitgleich 50 Kanäle bedient. Und eine Messung dauerte ungefähr 10 Sekunden. 2 Sekunden dauerte über die Übertragung. Das heißt, alle 12 Sekunden wurde neu gemessen.
Mhm.
Jetzt ist es so, dass der Forscher E-Man bei der Durchsicht der Ausdrucke vom 15. August 1977, war ja Ortszeit. Genau, also das für unsere, oder für die dort Ortszeit, das ist der 15. August 1966. Und dann hat er halt geguckt und dann hat er in dieser Ausdruckfrequenz, die ja oft dann so 0, 1, 0, wenn man gar nichts messen konnte, war da einfach eine Leerzeile.
Mhm.
4, stand auf einmal 6EQUJ5.
Oh!
Also so eine richtige Ausbuchtung.
Ja, das ist ja noch richtig hoch.
Genau. So, dann hat man natürlich erstmal geguckt, rechts und links.
Ja.
Ne, Störgeräusche, kann das irgendwie ein Messfehler sein oder nicht? Nee, es ist tatsächlich nicht gewesen. Das heißt, das war wirklich eine richtig große Ausstattung. Und dann, mit deiner Reaktion nämlich, hat der gute Herr daneben geschrieben, wow.
Wow. Oh.
Und deswegen ist es das Wow-Signal.
Das finde ich süß.
Ist süß, ne?
Ja.
Das kann man richtig finden, so richtig eingekreist, daneben steht wow.
Deswegen heißt es das Wow-Signal, weißt du? Big Ear und das Wow-Signal. Ich meine, das sind alles nur Kinder, oder? Oh, ist so herrlich.
Süß, oder?
Das ist wirklich süß.
Aber der saß genauso, wie du gerade reagiert hast, so, ach, krass, echt?
Ja.
Wow, hättest du jetzt noch wow gesagt?
Ich hätte wow gesagt, ja, das ist schön.
Das wäre perfekt
das
gewesen. Das
wäre natürlich, ja, großartig, wollen wir es nochmal machen. Und ja. Skripten. Wow. Das schneide ich rein.
Ja. Genau, aber ich finde es echt sweet, dass es deswegen Wow-Signal heißt.
Ja, absolut.
So, genau.
Ich hatte jetzt gedacht, dass es irgendwie was ausgeschlagen bis WoW oder so, weißt du?
Ja,
Hätte noch sein können.
Ja, hätte auch
aber
sein können.
Aber das ist ja noch höher, wäre noch höher gewesen.
Ne? Ja. Ja, also deswegen ist das Wow-Signal. Das ganze Signal wurde auch tatsächlich nur 72 Sekunden lang aufgenommen. Also es war ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster.
Eine Minute, ne?
Aber ich habe ja gerade eben schon darüber erzählt, es gab ja diese 2 Aufnahmekanäle, ne? Und eigentlich hätte man erwartet, dass beide das aufnehmen, aber das war halt so kurz, das Signal, dass nur der eine Turm es tatsächlich aufgenommen hat. Das führte aber zwischenzeitlich auch ein bisschen zur Verwirrung, was die Entfernung des Signals angeht.
Okay.
Also das hat man natürlich versucht zu bestimmen an der Stelle. Und
möglich ist, finde ich so weird.
Ja, genau. Und da haben jetzt nämlich Forscher aktuell rausgefunden, das ist vom August 24, haben sich halt jetzt diese digitalen Sachen nochmal vorgenommen und haben dann an der Stelle halt einmal geguckt, okay, was könnte man denn da jetzt machen? Und haben jetzt die Theorie aufgestellt, dass es wahrscheinlich kein Signal außerirdischen Lebens war, sondern eher wahrscheinlich eine Wasserstoffwolke, eine interstellare, die auch kurzzeitig tatsächlich so eine Radiowellen aussenden kann. Das muss man sich jetzt nämlich wie folgt vorstellen. Das Wasserstoffatom.
Oh, der Gott.
Das besteht aus einem Proton und einem Elektron.
Okay.
Und das Elektron, das läuft halt immer um dieses Proton rum.
Okay.
So, ne, wenn du das so Big Bang Theory mäßig vorstellst, da gibt es doch immer dieses Ding, ne, das läuft doch halt so rum. Dieses Elektron ist aber in der Richtung nicht festgelegt. Das heißt, es kann auch die Richtung wechseln.
Ja.
Und in dem Moment, wo es die Richtung wechselt, gibt es Energie frei.
Okay.
Im Sinne von Radiowellen.
Ah.
Und man vermutet, dass genau das passiert ist. Dass es halt so eine interstellare Wasserstoffwolke gab, die, wo quasi einmal der Richtungswechsel des Elektrons um das Proton rum war und dass die Energie ausgelöst hat, die dann am Ende aufgenommen wurde als Wow-Signal.
Wow.
So. Und dennoch hat das Wow-Signal aber verschiedene Sachen inspiriert. Also zum Beispiel der Roman und der Film Contact.
Ja.
Wurde beides, also es wurde nicht offiziell genannt, aber das Wow-Signal hat das inspiriert.
Michelle Pfeiffer? Nein.
Ja, nee, Jodie Foster.
Jodie Foster. Nein, hier, Schweigende Lämmer.
Ja, es gab ja jetzt auch diese Netflix-Serie, diese deutsche mit Florian David Fitz, auch um Signal aus dem Weltall.
Soll ganz gut sein, habe ich gehört.
Ja, die habe ich auch Radio gesehen. Gehört. Super gut. Das ist wirklich eine richtig gute, richtig gute.
Merkst du?
Genau, also im Prinzip muss man sagen, alles von der Idee her, Signale aus dem Weltall aufzunehmen, ist irgendwie tatsächlich auf Grundlage dieses Wow-Signals.
Wow.
Jetzt hat es ja das Narrativ bedient, ne?
Korrekt.
Popkultur, dieses Signal aus dem Weltall, wo man ja tatsächlich damals nicht wusste, woher kommt es, ist es außerirdisches Leben oder nicht. Das führt natürlich alles dazu, dass jetzt Roswell wieder aktuell wurde.
Okay.
Die Ufologen. Denton T. Friedman und William Moore fingen dann nämlich an, 78, 79, mal zu hinterfragen, was denn tatsächlich in Roswell passiert ist.
Warum?
Das sind ja Ufologen, ne?
Ah.
Jetzt haben wir ja diesen ganzen Hype gehabt, ne? Star Wars, Wow-Signal. Jetzt kann man ja nochmal fragen, unbekannte Flugobjekte, da in New Mexico fliegen unter Tassen. Was war denn da jetzt tatsächlich los?
Genau.
Lass uns die Wahrheit herausfinden.
Weil sie noch nicht bekannt war.
Nein. Daraufhin haben sie halt einen ehemaligen Armeemitarbeiter befragt, der sich erst gar nicht so richtig an diesen Vorfall in Roswell erinnern konnte, aber dann kam die Erinnerung zurück. Und erklärte, dass natürlich die Materialien, die da verwendet worden sind, eigentlich so aussahen, als könnten sie nicht von dieser Erde sein.
Also es hat sich ganz schön verändert von dem Draht und dem Papier.
Tatsächlich ist es ja so, dass diese ganze Geschichte auch mit der Mondlandung, die dann ja passiert ist, davon mal abgesehen, dass das ja noch eine ganz andere Verschwörungstheorie ist, die wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge nochmal thematisieren können.
Ja.
Genau, diese ganze Mondlandungsgeschichte und die Flieger, die sich auch relativ schnell weiterentwickelt haben, ne, das hatten wir ja schon mal drüber geredet. Ich finde Luftverkehr auch immer noch sehr faszinierend, weil das in einer sehr kurzen Zeit sehr krass weiterentwickelt hat.
Ja.
Und viele glauben ja, zumindest in den USA, dass das daran liegt, wenn man ja außerirdische Technologien damit verwendet. Also dieses Reverse Engineering macht man, ne, so wie der das mit dem Bewegungsmeldern aus der Wüste gemacht hat, ne, dass man es auseinanderbaut. Sich das anguckt, was ist denn da drin, vielleicht es wieder zusammenbaut oder sich halt Teile nimmt und daraufhin das halt weiterentwickelt, ne, bei anderen Sachen.
Ja, oder es gibt halt kluge Köpfe, die verstehen, wie man Dinge baut und weiterentwickelt. Nein, Aliens.
So, genau.
Klar.
Und dann haben die natürlich weiter rumgefragt und dann gab es immer mehr Zeugenaussagen, die sich dann halt daran erinnert haben, dass da ja unbekannte Teile abgestürzt sind und dann in der Nähe von Corona ja auch. Dann war das auf einmal dann ist da auf einmal eine ganze fliegende Untertasse in der Wüste versenkt gewesen mit vielen leblosen kleinen Körpern drumherum. Dann konnte sich ein Bestatter aus Roswell auf einmal daran erinnern, dass er Kindersärge liefern sollte.
Ja, okay.
Möchtest du mir deine Gedanken mitteilen? Du siehst so aus, als würde es in dir brodeln.
Nee, ist nur okay. Ja, ich erinnere mich auch. Kindersärge, ha? Huh? Und der hat vorher da nicht irgendwie mal drüber geredet. Und ja, die kleinen Körper sind auch niemandem sonst relevant erschienen.
Nö, also und dann gab es halt dieses Buch, The Roswell Incident, noch von 1980, wo dann halt genau diese Vertuschung des UFO-Fundes der US-Armee thematisiert wurde. Und dann...
Wenn Geld damit gemacht haben, ne?
Ja, aber ohne Ende auch. Dann gab es 89, es gab Unsolved Mysteries, die haben das dann nochmal ganz das Ganze thematisiert. Die haben dann auch verschiedene Ufologen dann nochmal dazu befragt, die natürlich alle gesagt haben, ja, es war auf jeden Fall ein Crash und die wollten das vertuschen. Und die haben das ja dann auch in der Area 51, haben die Trümmerteile da ja hingebracht. Völlig egal, dass er eigentlich hier Fort Worth in Texas war, aber gut, never mind. Die kamen ja aus Area 51, aber das wusste ja zu dem Zeitpunkt noch keiner.
Ja, genau.
Genau.
Die wollten einfach nur ihre Teile zurückhaben.
Genau, und dann ist ja bei Corona noch ein zweites UFO abgestürzt und da hat man dann ja verschiedene Leichen gefunden und auch noch offensichtlich ein lebendes Alien, was angeblich um die Freunde rumgelegen haben soll. Und dann gab es ja 95 noch den Film Alien Autopsy Fact of Fiction, wo die dann ja behauptet haben, die hätten hier diese Dokumente aus 47, das wären Originale, man würde jetzt hier die Autopsie von den Männchen sehen und so. Das ist ja mittlerweile debunked, also man weiß ja, dass das Quatsch war.
Na,
so.
Surprise.
Genau, also deswegen wird auch dieser Film mittlerweile von Ufologen abgelehnt.
Ach, das ist nett von denen.
Ja, also das ist eine offensichtliche Fälschung, weil der Zulieferer nämlich dann irgendwann mal gesagt hat, nee, also ich habe das gefilmt, wie die da mit so einer Dummy-Puppe das gemacht haben. Und dann war...
What? Mind blown.
Und dann hat das Militär dann irgendwann auch mal gesagt, naja, also man muss auch mal gucken, ob man den Leuten tatsächlich so vertrauen kann, was jetzt die Erinnerung angeht.
Ja.
Weil diese kleinen Körper, die haben schon zugegeben, dass die halt mit Flugzeugen zum Beispiel, halt mit Dummy-Puppen Experimente gemacht haben.
Ja.
Und viele Leute haben die kleinen Körper zu der damaligen Zeit in den 50er Jahren auch mit Dummy-Puppen verglichen. Und weil das ja aber geheime Experimente waren im Sinne von, was passiert mit Flugzeugen, Top Secret und so, ja, hat man deswegen diese Särge beauftragt, damit man halt die gut transportieren konnte, um dann zu untersuchen, was halt quasi mit den Körpern passiert.
Oh.
Bei den verschiedenen Flugmanövern. So. Und was halt möglich war.
Hatten die natürlich auch Zeit, sich das zu überlegen, das zu rationalisieren.
Genau, und man muss aber dazu aber natürlich auch sagen, das ist natürlich dann das Argument, ja, aber wenn die Dummy-Puppen aus 55 sind, wie können sich dann die Leute von 47 daran erinnern, dass da kleine Körper lagen?
Weil man nicht mehr genau weiß, ich wusste gerade nicht, wann dieser Sturm auf die Area 51 war. Ich hätte jetzt, wer weiß, was für ein Jahr sagen können, aber dass es 2019 war, das war mir nicht mehr bewusst, aber ich konnte mich daran erinnern, an die ganze Story. Also... Warum 8 Jahre Unterschied, wenn du 30 Jahre später sagst, wo war das 47, war das 55, keine Ahnung, wann das war.
Ich finde das auch richtig schwierig, das Argument, weil wir alle wissen, wie unzulänglich menschliche Erinnerung
genau,
ist.
Genau, genau.
Und wie gesagt, 30 Jahre lang hat es ja eigentlich auch keinen interessiert.
Wenn du mal überlegst, dass unser Gehirn immer noch damit struggelt, dass die 70er Jahre nicht 30 Jahre her sind. Hm. Weißt du, dass du ja dann sagst von wegen, ah, das ist doch vor kurzem gewesen. Vor kurzem heißt dann aber irgendwie vor 30 Jahren oder so.
Ja.
Wir haben vor 25 Jahren die Jahrtausendwende gehabt. Fühlt sich nicht so an. Also das ist, ne, wie können die sich dran erinnern? Ja, weil die Jahreszahlen nicht mehr im Blick haben.
Genau.
So, easy.
Finde ich halt auch völlig nachvollziehbar, ne?
Mhm.
Jetzt ist es aber so, UFO-Anhänger, die wollten ganz gerne das jetzt auch endlich mehr geklärt haben. Was war denn da jetzt los in Roswell?
Das ist geklärt, Leute.
Also haben die eine Petition 1990 sogar schon unterschrieben, um die US-Regierung zu zwingen, diese vermuteten Akten zu den UFOs auch endlich mal freizugeben.
Und die US-Regierung, ach so, eine Petition, ja na dann.
So, genau. Tatsächlich ist es geklagt worden. Es gab einen offiziellen Untersuchungsbericht, der dann zum Beispiel auf dieses Projekt Mogul eingegangen ist. Später haben, naja, das ging halt im Fluggeräten erst 47 auch los, gerade am Anfang, ne, Kinderkrankheiten muss man halt viel ausmerzen, deswegen sind durchaus auch ein paar abgestürzt. Aber halt der erste Vorfall war halt der in der Nähe von Roswell. Und tatsächlich gibt es ansonsten nicht viel Material oder Akten, die halt aufbewahrt haben zu der Zeit, was den natürlich wieder als negativ ausgelegt wurde, ja, an der Stelle.
Genau. Genau. Vernichtet.
Und dieser Ballontyp, den halt der Rancher gefunden hat, der war halt tatsächlich kein Wetterballon, aber halt diese Top Secret A1, also wirklich die höchste Klassifizierung an Geheimhaltung, die du haben kannst. Und deswegen war das halt schwierig, so.
Mhm.
Also da irgendwas so zu sagen. Und es gab halt auch nur bedingt Aufzeichnungen davon. Mhm. Und genau, nach Aussagen ist es tatsächlich so, dass der Testflug 4 dieses Ballons halt einfach in die Hose ging und der dann abgestürzt ist auf dem Ranchgebiet. Und das hat im Prinzip auch genau dieser Untersuchungsbericht halt ergeben, dass das halt das jetzt war.
Surprise.
So. Aber wie gesagt, es wurde ihnen dann halt vorgeworfen, dass sie so eine ganz schlechte...
Also die werden sicher ganz viele Notizen gemacht haben, aber gerade auch wenn das heißt von wegen, das hat 30 Jahre lang keinen interessiert, ne? Der irgendwann, also ich meine, irgendwann schmeißt du halt Zettel auch weg. Also, das ist ja nicht so, die sind ja nicht so Hoarder, wie ich das bin, die dann sagt, oh, vielleicht brauche ich diesen Zettel irgendwann nochmal.
Also, das war im Prinzip die große Kritik dieses Abschlussberichtes, ne, dass da keine richtige Berichterstattung, also nichts richtig zu finden war an Akten.
Ja.
Außer zwei Sachen. Es gab einmal noch ein FBI-Telegramm, was halt darüber berichtet hat, dass es irgendwie einen Wetterballon mit so metallischen Radarreflektoren gab. Eine ungewöhnliche Zusammensetzung. Und wir haben noch einen Bericht von der Air Force, die halt so eine fliegende Scheibe vermerkt hat, aber im Prinzip dann darauf ging, dass die Scheibe eher mit einem Radar aufspürenden Ballon. Was ich übrigens auch ganz spannend fand, ich habe ja gerade von dieser Dokumentation erzählt, ne, mit und dieser Rachel-Geschichte da, die vor Area 51, Lager, muss man ja fast sagen.
Ja.
Und es gibt so Area 51 Highway, der wird schon hier so Extraterrestrial Highway genannt, weil man da diese Lichtobjekte so sieht. Und die schönste Erklärung finde ich eigentlich die Erklärung, die der Deutsche, der da begleitet wurde, gegeben hat. Und zwar ist es so, dass im Prinzip eigentlich eine optische Täuschung ist. Ganz oft gibt es halt Flieger, die halt ne, so Signalleuchten absenden und dann in Flugmanövern oft in Kreisen fliegen und dann das Auge den Kreis ergänzt, sodass das halt aussieht wie eine große fliegende Untertasse mit kleinen Lichtern drumrum. Aber eigentlich sind es nur Testflugzeuge.
Nein, das sind Aliens.
Jetzt, wie gesagt, 24 hat ja auch die Forschung ergeben, dass das Wow-Signal offensichtlich vermutlich kein Signal eines außerirdischen Lebens ist. Hm. Und dennoch lassen sich die UFO-Bogen.
UFO-Bekenner.
Ja, die UFO-Bekenner glauben trotzdem noch daran. Wie man ja halt sieht, ne, auch in der 2019 wollten sie halt die Wahrheit herausfinden.
Genau, da wollten sie die.
Storm Area 51, damit wir endlich mal rausfinden, was ist denn tatsächlich mit den Aliens damals passiert.
Ja, das also endlich die Wahrheit herausfinden. Ich glaube tatsächlich, dass du, egal was jetzt passiert oder egal wie es weitergeht, das hat sich so gesteigert, das Ganze, dass egal welche Erklärung kommt, die finden ein Gegenargument für sich in ihrem eigenen Konstrukt. Ich glaube nicht, dass irgendwas, was irgendjemand sagt, besonders wenn es entgegen dieser Alien-Theorie geht, die zufriedenstellen würde. Ich glaube nicht, dass die überzeugt werden können, dass die Wahrheit ist.
Ja.
Und da ist dieser Testballon abgestürzt und das ist passiert und die Gründe gibt es für alles. Sondern dass sie sagen, seid schon wieder am Vertuschen hier.
Ja.
Glaube ich tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand, der glaubt, dass Roswell Alien Encounter war, dass das überzeugt werden können, vom Gegenteil.
Das glaube ich auch. Ich finde es ja, ich meine, Roswell, die Stadt selber lebt ja auch davon.
Ja,
ne?
die nutzen das aus. Das ist genau absolut, wie Mothman hier.
Genau. Würde ich mich total daran erinnern. Ne? Also ich finde ja diese Idee eigentlich auch, ne, von dem wir sind nicht allein im Universum und so, ist ja irgendwie auch so ein bisschen romantisch verklärt. Ne? Das ist natürlich auch sich schwer vorzustellen, dass es keine, in dieser ganzen Weite von Planeten, die es so gibt, Zivilisation gibt wie unsere. So.
Die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach da.
Ja.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass es kein Leben gibt und egal wie dieses Leben aussieht, es kann ja auch einfach nur Bakterien sein oder so, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nirgendwo anders Leben gibt, die ist, glaube ich, so gering, weil es halt so unendlich groß ist, das Universum. Also du kannst einfach nicht davon ausgehen, dass wir wirklich die Einzigen sind. Und das ist arrogant, das zu glauben.
Ja, und wir sind ja aber auch in unseren Mitteln noch so limitiert, um das auch tatsächlich rauszufinden.
Ne? Auf der anderen Seite würde ich halt auch genauso sagen, diese Arroganz, dass es tatsächlich außerirdisches Leben geben könnte, die so sehr an uns interessiert sind, dass die hier ne, nach den Erzählungen, die es so gibt, von wegen ständig auftauchen und uns erforschen wollen. Und warum denn dann geheim? Warum wollen die uns geheim geben? Wenn die genauso einen Forscherdrang hätten, wie wir das haben, warum würden die denn dann nicht kommen und vielleicht versuchen, Kontakt aufzunehmen etc.? Also
mein größtes Problem ist übrigens immer, dass die so menschlich aussehen.
Mein Problem ist immer, dass die immer gleich aussehen, dass die immer diese riesen Augen haben und so.
Ja, das auch, weißt du? Und dieser große Kopf und
genau,
so. Genau, ne?
Dass ja. Die das, ja, aber natürlich, wenn du sagst, wir haben die, wenn wir das in den Medien irgendwie machen, wenn wir einen Film oder so sonstiges da gestalten, du brauchst ja irgendwie eine Referenz.
Ja.
Und gerade dieses Menschliche, also wenn man über Außerirdische spricht, braucht der Mensch eine menschliche Form, um Empathie zu empfinden, auch dem Außerirdischen gegenüber. Ein psychologischer Effekt, deswegen sehen die immer so menschlich aus. Aber wir wissen nichts darum, wie die aussehen. Sobald es zu abstrakt aussieht, würden wir dem gegenüber negativ stehen,
ja.
Auch im Film.
Ja, ich muss sagen, am Ende der Recherche fast ein bisschen enttäuscht, dass es doch einfach auch alles wirklich sehr gut erklärbar ist.
Ja, weil und so, also genau. Das ist Akte X.
Ja, Akte X, also es ist ja wirklich ganz, seitdem Star Wars, ne, deswegen ist es ja wie gesagt auch so hochgekocht.
Ja, ja, klar.
Es ist auch so nicht nur ins Bewusstsein der Forscher, sondern wirklich der alltäglichen Kultur ja so
ja, genau.
Gekommen.
Ja, absolut. Und es gibt auch, auf TikTok gibt es immer wieder Videos, wo du sagst, von wegen so Alien Encounters oder unbekannte Flugobjekte. Es gibt, glaube ich, irgendwie die Phoenix Lights.
Ja,
wo es ja auch Videomaterial zu gibt und wo die Leute nicht erklären können, was das ist. Aber es kann ja genauso gut irgendein Militärexperiment sein oder was auch immer.
Genau.
Weiß man halt nicht.
Oder halt noch eine wissenschaftliche Erklärung, die halt noch nicht gefunden wurde.
Richtig. Aber im Endeffekt ist es halt natürlich, das Unbekannte macht neugierig.
Ja. Man guckt ja auch mit dem Morse-Signal an, wie lange das jetzt gedauert hat, um eine wissenschaftlich akzeptable Theorie zumindest zu formulieren. Ja, klar. Das ist ja kein Beweis, aber zumindest ist eine nachvollziehbare Theorie und Erklärungsansatz, woher das kommen kann.
Weil vorher war es so von wegen so, oh Gott, was könnte das sein? So, und jetzt haben die halt einen finalen Hintergrund erarbeitet.
Das ist halt entmystifiziert.
Genau. Das ist ein bisschen ernüchternd tatsächlich, dass man dann sagt, so, dieses, weißt du, wie der da saß, so, wow.
Mhm.
Und dann so, oh, okay, dann doch nicht.
Dieser Mythos wird halt immer weiter befeuert, ne?
Ja, weil es halt unglaublich viel Fantasie drum spinnen kannst.
Oh.
Gedanke halt, wir sind wahrscheinlich nicht alleine im Universum.
Und dass es aber auch in irgendeiner Art und Weise hier mal Kontakt mit uns auch gegeben haben muss.
Mhm. Muss ja nicht.
Nein.
Vielleicht sind wir wirklich in einer Ecke des Universums, die einfach so uninteressant ist, dass keiner von uns mitgeschnitten hat, also über uns schon mitgeschnitten hat.
Ja.
Sondern sagt von wegen so, irgendwann stolpert mal jemand über uns und sagt, was ist das denn?
Ach, lassen wir die mal.
Ja. Oder halt tatsächlich, dass wir noch keinen offiziellen Kontakt haben, aufgrund der Tatsache, dass die uns angeguckt haben, sich das alles erforscht haben und gesagt haben, so,
nee.
Nee, die machen sich schon selber kaputt, ist
ja,
okay.
Ja.
Das dauert nicht lange, dann ist es vorbei.
Lang. Genau.
Mit denen. Da brauchen wir nicht rein investieren.
Oder der Kontakt war schon
ist toxische immer noch Beziehung.
Top Secret, kann ja auch sein.
Ja, das kann auch sein.
So.
Ja. Nicht wirklich spooky.
Nee, aber thematisch trotzdem passend.
Mysteriös, ja.
Mysteriös, ja. Genau. Aliens gehen schon, finde ich, in die Spooky Season rein.
Ja, Mystery. Mystery.
Ich würde an der Stelle aber sagen, solved. Unsolved würde ich das nicht mehr nennen.
Explained.
Ist noch schöner.
Ja, Mystery explained.
Ja.
Mal gucken. Oh, Käse, das war jetzt... Nächste Woche ist Halloween.
Ja.
Also ist die Spooky Season auch bald vorbei.
Ja.
Und dann geht's wieder in die Christmassy Season oder was?
Ja, mal gucken.
Mal gucken. Du hast die Sendungsabfolge, hast du ja schon.
Gut.
Alles klärchen. Danke fürs Erzählen. Und in 2 Wochen dann wieder
bei
Enigma.